Pro und Konter diese Woche mit einem Schwerpunkt. Es geht um die Schweizer Hockey-Playoffs dazu, über einen einzigen Fußballclub, der es schafft, die Phalanx zu zerbrechen. Reden wir auch noch ganz kurz, der FC Vaduz. Und im Endspurt versuchen wir den ganzen Rest abzuhandeln. Das und mehr jetzt dann gleich.
Pro und Konter.
Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Da sind wir, Pro und Konter, der Blick Sport Podcast, diese Woche mit den Schweizer National League Playoffs. Bei mir zu Gast, bei uns zu Gast, würde man sagen, Dino, der Andreas Henni, Mann, der selber auf dem Eis gestanden ist. Das hat er mit dir gemeinsam, Dino Kessler. In der Zwischenzeit hat er aber noch angefangen zu rechnen und sich auch noch auf anderem Level mit dem Spiel anfangen zu beschäftigen. Kann er uns jetzt dann gerade selber sagen, um was es geht? Andreas, schön, bist du da.
Vielen Dank, schön da zu sein.
Ja, ich würde sagen, wir halten uns nicht allzu lange auf. Also für die, die auf die grossen Sportthemen, auf FC Vaduz zum Beispiel warten, oder auch auf Jonas Siegenthaler, wo wir vielleicht noch kurz mögen streifen, ganz am Schluss. Am besten lassen sie es laufen, das ist für unsere Statistik am besten. Könnt aber auch früher spulen. Ich würde jetzt aber mal sagen, so die nächste halbe Stunde konzentrieren wir uns auf die Schweizer Hockey-Playoffs. Wo legen wir los, Dino? Sag etwas zu den Pre-Playoffs.
Zu den Pre-Playoffs, so für mich eine ganz interessante Variante von einem Modus, wo quasi ein bisschen die Abstiegsspannung hat müssen kompensieren. Und ich muss sagen, nach den beiden Miniserien bin ich restlos begeistert, ohne jetzt da weiter auf das Ergebnis einzugehen. Wer gewonnen hat, ist mir eigentlich egal. Ich habe es so angeschaut, bringt Spannung, und der Spannungsbogen ist tatsächlich da gewesen. Ganz ein eigenes Format, wo in relativ sehr kurzer Zeit emotional sehr viel abfordert von den Spielern, und ich glaube, das hat man auch gesehen zum Teil, wie die Spieler eben reagiert haben, dass es plötzlich nicht mehr gegangen ist. Es hat sich neue Felder geöffnet, wo man gesehen hat, die können plötzlich nicht mehr, was vor aus dem FF beherrscht haben. Also ich bin begeistert von denen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist im Hinblick auf die Pre-Playoffs, aber ich muss sagen, finde ich eine gute Sache.
Ich weiss es nicht. Andreas, fragen wir, holen wir schnell bei dir ab. Dir als ehemaligen Profi, also der ein oder andere Hörer kennt dich sicher noch, wenn wir dich kurz vorstellen. Lang in der damaligen noch Nazi angespielt. Was war es? Ambri, Lugano, Biel und irgendjemand vergiss ich, Bern.
Bern.
Weiss es nicht. Ist das etwas, wo du als Spieler sagst, verdammt, ich habe 15 Jahre zu früh aufgehört, die Pre-Playoffs, die hätte ich unbedingt auch noch mitnehmen?
Nein, also so weit bin ich nicht gerade, dass ich denke, das ist, meine Karriere war verpflichtet gewesen, weil ich Pre-Playoffs nicht mehr spielen konnte. Aber es ist etwas, glaube ich, wo eben Schweden, Finnland, Deutschland, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren dran ist. Ich habe mir es noch nicht so gross und abschließend überlegt. Was wir sicher gesehen haben, ist ein sehr spannendes Spiel. Es gibt Skeptiker, die da sagen, ja, was ist denn mit der Regular Season und dem Stellenwert von dem? Und das ist irgendwie wie, ich glaube, spielen wir mal die Saison fertig, wo einen Weg als sehr spezielle Saison uns bleiben wird, und dann schauen wir es doch an. Aber eben die Spiele, die wir da gesehen haben, absolut, bin ich mit dem Dino, die sind sehr spannend gewesen.
Jetzt ist einfach die Frage, also ich habe letzte Woche ja schon kritische Worte gefunden für den Modus, aus dem simplen Grund, dass ich es irgendwie unfair finde, dass der SCB jetzt die Saison noch retten kann, die er eigentlich königlich vergeigt hat, von Anfang an. Jetzt hat man es geschafft, tatsächlich, also man trifft in den Pre-Playoffs, in den Playoffs, nachdem man die Pre-Playoffs überstanden hat, auf den EV-Zug. Also schafft der Sprung in die Playoffs noch, ich weiß nicht. Ich habe jetzt den Match, wir nehmen am Montag auf, den Match am Sonntagabend gesehen und gefunden, naja, man hat sich reingegaunert. Wie seht ihr das?
Ich finde, reingegaunert, das ist eine Frage von der Betrachtung selbst. Das Playoff-System ist am Anfang kritisch hinterfragt worden, weil der Erste muss gegen die Nacht spielen. Ich glaube, es gibt rechnerische Gründe dafür. Man braucht eine bestimmte Anzahl von Mannschaften, um die Playoffs können spielen. Wo man dann die Linie zieht, in der NHL hat es doppelt so viele Mannschaften, bei uns hat es 8. Natürlich setzt man da drauf, dass irgendjemand wieder eine Chance kriegt, um den ersten zu schlagen, wo vorher vielleicht weit geteilt ist. Aber was man ja nicht will, sind Verhältnisse wie im Fußball, wo irgendwie wochenlang vor dem letzten Spiel schon alles entschieden ist. Und ich glaube, der Modus, der hat sich bewährt. Jetzt baut man das einfach noch ein bisschen aus mit den Pre-Playoffs. Eben, für uns ist der 8 normalerweise der letzte Playoff-Platz. Jetzt ist der 10. halt, hat auch noch mal eine Chance gehabt. Und zwei, die sonst fix drin sind, haben sich noch mal müssen, oder hätten sich müssen über die Pre-Playoffs endgültig qualifizieren. Ich glaube, man darf nicht zu fest darauf schauen, was schlussendlich dann die sagen, die jetzt verloren haben, wenn man das nüchtern will betrachten. Weil das kommt natürlich nicht gut aus. Aber für mich ist das Playoff-System an und für sich unantastbar, weil das einfach die Spannung bringt. Und da muss man, was man bei den Playoffs übrigens auch macht, dort ist es ganz normal, dass der 8 dann wieder eine Chance hat, um den Rest zu bezwingen. Darum ausgeweitet auf Pre-Playoffs eigentlich noch logisch.
Also ich sehe es nicht ganz so, dass sich da der SCB reingeändert hat. Ich habe Bern das erste Spiel besser gesehen. Ich habe das zweite Spiel sehr ausgeglichen gesehen. Und im dritten Spiel Davos besser gesehen. Und am Schluss war es recht eine ausgeglichene Serie gewesen. Ich glaube, es ist irgendwie einfach eine Realität von der Zeit, dass man muss entscheiden als Liga. Jetzt, jenseits vom Coronavirus ist das schon länger gewesen. Das mit dem Abstieg ist extrem heiss. Ich weiss, es gibt viele Fans, die das skeptisch sehen. Aber wenn du einfach eine Profiliga hast, wo du so ein grosses Risiko hast, dass du einfach hinten wegrutschst, dass du nachher dort, und jetzt sage ich nur mal, einfach die Diskussion hast von einer geschlossenen Liga, das ist absolut naheliegend. Und jetzt sagt man einfach, okay, die letzten vier anstatt, also und ich denke, das ist die vorgängige Entscheidung bei den Ligen, die wir vorher gesagt haben, später Finnland, Deutschland, wo einfach gesagt haben, okay, gut, anstatt dass man jetzt da mit denen hinten raus noch Spannung generiert, macht man halt das Pre-Playoff. Am Schluss ist es, das ist absolut so, also italienische Freunde von mir, die sagen, also die wissen ja kaum, dass es überhaupt Eishockey gibt. Und sie sagen ja, dass der Playoff ist die grösste Ungerechtigkeit. Es muss einfach der gewinnen, der die Saison vorne ist. Und jetzt ist aber gleich das Playoffs, das lieben wir alle. Also das könnte dann, also wenn ich jetzt Karriere gehabt hätte, während es noch kein Playoff gegeben hätte, dann hätte er jetzt ganz sicher können sagen, dass ich unbedingt hätte, weil ich dann in den Playoffs dabei sein. Und das lieben wir alle. Also von dem her sind wir ein bisschen offen da für neue Sachen. Das heisst nicht, dass wir zu allem immer gerade ja und jubeln müssen. Aber die Playoff-Geschichte, wie du noch gesagt hast, war am Anfang auch nicht einfach ganz unumstritten gewesen und jetzt ist es doch ein grosser Erfolg.
Neue Sache ist aber eine gute Überleitung, würde ich sagen. Andreas, du kümmerst dich um, ich weiss nicht, wie viele von unseren Hörern sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, im Feld von der statistischen Analyse, die sogenannte Advanced Stats. Wahrscheinlich müssen wir das kurz etablieren, um was es überhaupt geht. Ich weiss nicht, machst du das am besten gerade selber?
Ja, also grundsätzlich, jeder von uns ist eigentlich mit datenbasierten Anwendungen vertraut. Also jeder von uns, der ein Smartphone hat, jeder von uns, der mal den Begriff googelt, der ist mit dem vertraut. Und was geht es? Es geht darum, der erste Schritt, dass man etwas möchte wegnehmen von der persönlichen Betrachtung. Also nicht, dass einfach ein Priester sagt, oben ist der Himmel und unten ist die Hölle und so ist es. Und jetzt geht es gar nicht nur um Eishockey, sondern das ist einfach in vielen Feldern so gewesen, dass man früher eher gesagt hat, ja, das ist eben ein Eingeweihter oder der weiss, um was es geht und der sagt, wie es dann ist. Hat man da probiert, ein bisschen wegzukommen davon, mehr zum sogenannte evidenzbasierte oder eben etwas, wo man kann jenseits von einer einzelnen Person reproduzieren, also einfach so ein die wissenschaftliche Methode, wo man das auch nennt. Und dann etwas, was jetzt in den letzten Jahren halt sehr, sehr stark ist, wo wir alle kennen, oder wir alle sind sehr oft auf dem Internet, wir alle wissen um die Revolution, die digitale, dass man nicht mehr alles mit Papier und Bleistift macht, sondern dass man halt vieles digitalisiert hat, ermöglicht einem ganz andere Ausmaß von Datenverarbeitung und Datenanalyse. Also zum es mit einem Wort zusammenfassen, denke ich, bieten wir in unseren Analysen einfach eine zweite Perspektive zu der traditionellen, expertenbasierten Meinung und Analyse im Eishockey, einfach eine, die noch strikt datenbasiert ist. Und dann ist das eigentlich nichts anderes, als was man auch in vielen anderen Gebieten macht.
Wie weit geht denn das? Also, oder so, Frage anders stellen, wie unterscheidet sich eure Analyse typischerweise von der Analyse von einem, sagen wir jetzt mal, von einem Fan, der einen Match gesehen hat? Und dann im nächsten Schritt, wie gleich ist die Analyse mit der von einem Trainer?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, insofern, dass das wie einerseits gegenteilige Herangehensweisen sind. Also ein Fan und ein Trainer sind schlussendlich Menschen. Wie funktionieren Menschen? Menschen schauen zum Beispiel ein Hockeyspiel. Das Hockeyspiel geht 60 Minuten. Sie haben am Ende des Spiels in Erinnerung, sagen wir jetzt mal, 15 Schlüsselszenen, wo sie sagen, die sind repräsentativ für das Spiel oder die sind entscheidend für das Spiel. Und dann tun sie anhand von dem das analysieren. Was ist der Grund dazu? Der Mensch hat jeden Tag, machen wir das die ganze Zeit, wir filtern extrem viel Information raus und bleiben bei ein paar wenigen Ereignissen, wo wir sagen, okay, die sind jetzt wirklich wichtig. Computer oder eben die Datenanalyse macht eigentlich das Gegenteil davon und sagt eigentlich, es gibt gar nicht einen wichtigen und einen unwichtigen Moment, sondern es sind einfach alle gleich. Und auf was du zugreifst, ist dann immer jede einzelne Situation, respektive du vergleichst jede einzelne Situation darüber hinweg, noch mit jeder anderen Situation, die in deiner Datenbank ist. Also du vergleichst jede Situation mit Tausenden von Spielen oder einer ähnlichen Situation mit Tausenden von Spielen und sagst dann, okay, wenn jetzt die Situation ist, okay, die haben wir schon so viel Mal gehabt, normalerweise passiert dort als nächstes, keine Ahnung, eine offensive Situation für das Heimteam oder Team A, was auch immer. Und dann kommst du dort natürlich irgendwann schon wieder auf eine gemeinsame Sprache, wo du sagst, okay, gut, heute haben wir dem Gegner viel zugestanden ab ihrem Vorcheck. Und dort trifft sich dann die Analyse vielleicht vom Trainer oder vom Fan wieder mit der vom Computer, nur ist einfach der Weg dorthin ist ganz ein anderer, oder?
Eine Frage, die mich, ich glaube, die führt jetzt schon fast ein bisschen weg, aber dir als beides Ex-Spieler, die Analyse eben, das ist so eigentlich sehr lang die Vogelperspektive, bis man dann nachher wahrscheinlich schon in Details kann gehen kann, datentechnisch. Bringt dir als Spieler das etwas, ein Bewusstsein dafür, dass es die Form von Advanced Stats gibt? Oder ist das eigentlich etwas, was du auf dem Eis oder in deinem Alltag als Hockey-Profi eigentlich kannst ignorieren und dich auf den, was auch immer, den Task at Hand am besten konzentrierst?
Also ich glaube, das hängt da sehr stark vom Spielertyp ab, wenn er sich dafür interessiert oder eben nicht interessiert. Es gibt Spieler, die sind intuitiv einfach immer im gleichen Zustand und brauchen keine äußeren Einflüsse, um ihre Topleistung abzurufen. Andere brauchen Einflüsse, sprich das Goal von der eigenen Mannschaft, ein Check, einen schockblockierten Schuss, wo sie in eine andere Sphäre versetzen kann. Sie lassen sich mitreisen. Und dann, die Spieler sind wahrscheinlich froh, wenn sie so viele Informationen wie möglich kriegen, die ihnen auch Möglichkeiten bieten, zum Problem zu lösen. Also, ich als ehemaliger Verteidiger war immer froh gewesen, wenn man mir Möglichkeiten aufgezeigt hat, nebst dem Rauslaufen mit der Scheibe zum Beispiel oder Rausschiessen, wo dann die ganze Organisation verbessert hat. Nur ist man damals, als ich gespielt habe, noch nicht so weit gewesen. Ich mich erinnere, in den 90er Jahren haben wir Statistiken gehabt, plus, minus, und mehr war nicht gewesen. Für das haben wir zwar eigene Leute gehabt, aber die haben sich um gar nichts anderes gekümmert. Dann ist Mike McNamara gekommen und hat angefangen, Hit-Statistiken zu führen. Und zwar detaillierte Hits, nicht einfach Checks, sondern Checks, die auf offenem Eis passiert sind und die Auswirkungen davon. Wie riskant ist es, lohnt sich es in jedem Fall und so weiter. Das sind Informationen, die wir verarbeitet haben und dann entsprechend umgesetzt haben. Mittlerweile ist man viel weiter. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, das hängt sehr stark vom Spielertyp ab, ob er das aufnimmt oder nicht. Oder einfach sagt, das ist, ich weiß auch nicht, gut ausinteressiert, wenn ich spüre das ja alles. Nur, das beleuchtet nicht das ganze Feld. Ich glaube, wenn man sich für das interessiert, dann hat man einfach mehr Informationen zur Verfügung. Und mehr Informationen zur Verfügung haben, ist in den allermeisten Fällen ein Vorteil, so sehe ich das.
Also, das ist ja nicht, du gehst nicht zu einem Spieler und sagst, hey, hast schnell eine Viertelstunde. Ich sage dir jetzt mal 150 Nummern. Sondern, was wir eigentlich machen, ist wir tun ja wie, also die Datenerfassung während des Spiels ist eigentlich, du machst wie eine Nachstellung vom Spiel. Du tust einfach für jeden Punkt, der jetzt gerade passiert, hast du eine Datenerfassung und nachher tust du wieder das Spiel nochmal per Computer nachstellen und das ist, was du nachher analysierst. Und dann ist das eine, was du daraus hast, ist eben, du hast, ja, heute sind wir ab neutralen Pöcken, in der neutralen Zone, haben wir viel generiert oder haben uns dort einen Vorteil rausgeholt. Oder die Linie ist es gewesen. Oder die Linie gegen die Säbellinie. Oder irgendwelche solche Sachen, wo du kannst in ein Detail reingehen und dann numerische Informationen rausziehen. Aber was du mit dem auch hast, ist, du kannst all diese Datenpunkte mit einem Videobild verknüpfen. Und das ist schon das, was du mit den Spielern dann schaffst. Also den Spielern gibst du ein bisschen etwas an Informationen. Du sagst, hey, look, wir möchten eigentlich, dass ein normaler Shift 35 Sekunden geht, deine geht 42. Das wird über lange Zeit nicht so gut sein. Aber normalerweise sagst du, look, die Situation, wenn du unter Druck bist, dann findest du zu wenig die Lösung über die Mitte. Und dann kannst du das mit den Videobildern verknüpfen und das sind dann Anwendungen mit den Spielern. Ich muss auch sagen, bei mir ist, also wo ich auch jung war, so vielleicht so vor Profi auf Leistungsstufe, hätte ich wahnsinnig gerne meine Shifts angeschaut. Ich hätte ja super gerne gehabt, dass ich das mit jemandem bei dir hätte besprechen können oder so. Und eben durch die Erfassungen haben wir jetzt, dass eigentlich alle U17, U20 Spieler auf Leistungsstufe können ihre Shifts anschauen. Die können nach dem Spiel auf ihren Snapdragon das anschauen. Ich glaube, das ist eine gute Art. Was der Dino sagt, ist absolut der Schlüssel. Also wir haben irgendwie, glaube ein Drittel, aber das haben wir nur so rudimentär nachgeschaut, ein Drittel von Spielern, die das recht intensiv benutzt, die wirklich gar kein Shifts anschauen, ein Drittel, wo das irgendwie im normalen Rahmen macht und ein Drittel, wo du eigentlich kannst sagen, was du willst, die gehen sowieso nicht schauen, die spielen einfach, oder? Also, eben so gibt es einfach Unterschiede.
Es ist eher eine Frage von der Philosophie, ja, oder? Die Statistik wird zum Teil sehr militant verteidigt von gewissen Leuten auf beiden Seiten, auch auf der anderen Seite dann angegriffen. Man spielt zum Beispiel den Film Moneyball, den wahrscheinlich alle kennen, mit dem Billy Bean und seinen Sabermetrics. Was spielt der für eine Rolle? Hat der wirklich Bewegung ausgelöst oder ist die Bewegung schon lange im Tour gewesen? Und dann da schlussfragt der Billy Bean, sagt im Film My Shit Doesn't Work in the Playoffs. Kann man das wirklich eins zu eins in die Realität übersetzen?
Also grundsätzlich ist er ist, oder sagen wir mal, der Inhalt von dem Film, würde ich sagen, ist jetzt schon eine Generation alt. Das ist jetzt nicht mehr da, wo man ist. Das ist darum gegangen, um den Jonah Hill, der Student, der da ein Modell herausgefunden hat. Und der herausgefunden hat, was wirklich zählt. Und das war sicher bahnbrechend gewesen, oder sagen wir gerade für ihr Beispiel. Also, das ist da um die Mannschaft gegangen, die recht erfolgreich war, die ein paar aufstrebende Spieler hatte und dann die alle eigentlich Free Agency nicht mehr können zahlen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir werden uns nicht leisten, die Spieler zu ersetzen, wir müssen ihre Leistung ersetzen. Und das ist halt irgendwie gut erzählbar und gut nachvollziehbar. Heute ist weniger einzelne Parameter und die Summe von denen müssen wir ersetzen, sondern es ist eigentlich alles ein grosses Netzwerk oder ein grosses Datenuniversum, in dem ein Algorithmus selber muss anfangen, Sachen zu suchen. Und Sachen suchen, die erstens dynamisch sind, die sich laufend verändern. Und dann muss man das nachher noch, wie du sagst, eine Philosophiefrage, man muss das nachher in einen Prozess bringen. Also wenn die von den Analytics super Sachen herausfinden und sie kommen aber nie irgendjemand an, was dann implementiert werden, also das ist dann auch ein bisschen tricky, dass dort auf dem Weg nicht einfach das Relevante verloren geht, respektive, dass die überhaupt Sachen herausfinden und irgendwie kannst anwenden, respektive, dass die Sachen herausfinden, wo überhaupt eine Lösung dafür findest von einer Anwendbarkeit. Weil ein anderer Effekt ist einfach, du spielst dreimal pro Woche, du hast nicht einfach so viel, du kannst nicht nach jeder Erkenntnis schnell sagen, jetzt machen wir ein Trainingslager und können das irgendwie neu implementieren. Also es ist ein viel fluiderer Prozess geworden und in dem Sinne ist es enorm wichtig, dass man sagt, okay, wie ist die Zusammenarbeit? Wie ist, ich meine, früher ist, oder der Larry Uris, das ist, also Larry Uris ist, schätze ich, unglaublich, aber das war eine One-Man-Show gewesen. Ich kann trinken, das war eine One-Man-Show gewesen. Heute, wenn wir mit denen schauen, dann sind die irgendwie so ein Coaching-Staff, das sind irgendwie 10 Leute, die alle ihr Gebiet haben und dort muss man irgendeinen Prozess definieren. Und jetzt ist das sicher bei uns eher am Anfang, aber es ist sehr entscheidend, wie wird das dann in die reale Entscheidungsfindung, in die Umsetzung einer strategischeren, grösseren Betrachtung von einem Team, wo jetzt nicht einfach sagt, Woche für Woche, sondern über ein paar Monate, was wollen wir erreichen, was wollen wir über ein paar Jahre erreichen und so. Das ist so ein bisschen Ja, die Fragestellung, die jetzt immer mehr am Kommen ist.
Also eine Frage, vielleicht können wir da geschwind einhaken, nachher müssen wir dann mal zum ganz konkret Sportlichen kommen. Die Überleitung wäre eigentlich schon gegeben gewesen mit dem Billy Bean Bomo. Aber vielleicht doch noch ganz kurz, also dürfen wir an dieser Stelle sagen, Andreas, 49ing heisst deine Firma. Dir beliefert eine Reihe von Schweizer Clubs, ich weiss nicht im Detail wie viel, vielleicht kannst du das sagen, mit Daten, mit Analyse. Wo würdest du sagen, steht die Akzeptanz von dieser Art von Betrachtung von der Sportart Eishockey in der Schweiz jetzt auf Spitzenlevel? Also wie weit sind wir da schon, wenn jetzt du vorhin eben die NHL angesprochen hast, so als Speerspitzen eigentlich?
Ja, es ist recht spannend, dass eigentlich unglaublich viel gegangen ist in den letzten 5 Jahren. Also vor 5 Jahren war das wirklich exotisch gewesen. Und also jetzt ist es so, dass wir nicht nur einzelne Teams, sondern jetzt tun wir die ganze Liga beliefern. Also mit den Daten von allen Spielern fassen und haben für die gesamte Liga eigentlich so das gesamte Package. Und das Package umfasst, dass man kann jüngste Video-Anwendungen auf einer Plattform machen, also Videoanalysen oder irgendwie Szenen raussuchen. Es umfasst so eine Scouting-Plattform, wo man kann Spieler suchen, wo man kann zu diesen Spielern einen Scouting-Report erfassen, zu diesen Spielern kann Videos schauen, zu diesen Spielern viele Informationen hat. Und es umfasst den Analytics-Teil. Und jetzt haben wir schon noch nicht einfach der überwiegende Teil vom Verkehr auf unserer Plattform, auf dem Analytics-Teil. Aber es ist stark am Wachsen. Es sind viele gerade, die vor 2 Jahren noch gesagt haben, ja, das werden sie einfach nicht anschauen, sind sie am Anschauen. Also so ist das, kommt es immer weiter dazu. Es ist effektiv einfach auch etwas, wenn du dich gewöhnt bist, etwas auf eine Art zu machen, immer. Und dann kommt etwas Neues. Dann ist zuerst mal, finden es nicht alle gerade irgendwie, oh ja, was mache ich jetzt? Und es braucht ein bisschen Zeit. Das Zweite ist, dass wir über diesen Service hinweg, den wir mit der Liga haben, haben wir noch vereinzelte Teams, wo wir einfach weitergehende Zusammenarbeiten haben. Und das sind dann eigentlich so ein bisschen die Fälle, wo es jetzt nicht langt, wenn man einfach einen Server hat, wo man kann selber gut Informationen holen kann, sondern man hat vielleicht eine spezifische Frage, eine spezifische Forschungsfrage gerade auch. Und das ist dann sehr spezifisch auf das Team zugeschnitten. Oder? Und so muss ich doch sagen, also ich glaube, vor 5 Jahren sind wir da im internationalen Vergleich noch nicht so grausam weit gewesen. Und im Moment, denke ich, können wir da so sehr, sehr weit vorne mitreden. Gerade auch im internationalen Vergleich, gerade auch mit der NHL, die sicher ganz andere Dimensionen von Budget und alles haben. Aber ich meine, ich habe auch ein bisschen Austausch mit denen. Und ich glaube, dass wir da wirklich auf gutem und innovativem Weg sind in der Schweiz.
Die sind gespannt. Jetzt ist die Frage eben, Playoff Predictions, ist ja so eine Sache für sich. Eigentlich können wir nur verlieren, das finde ich grundsätzlich als Ausgangslage nicht so schlecht. Ich weiss nicht, wie wir es machen. Das haben wir im Vorfeld nicht besprochen. Ich würde vorschlagen, wir gehen Serie für Serie durch und versuchen uns so ein bisschen die entscheidende Stellen rauszusuchen, wo so eine Serie könnte kippen könnte, wo als allenfalls eben dann die Überraschung herkommt, wenn es eine gibt. Steigen wir ein mit Zug Bern. Dort, wenn wir sagen, Bern nicht unverdient weiterkommen, aber sicher nicht dominant gegen den HCD, Pre-Playoffs, dann ist eigentlich meine Frage, was ausser dem Inti Pestonis im Schnauz spricht für den SCB in dieser Viertelfinalserie? Jetzt müsst ihr etwas sagen.
Für mich ist das die klassische Serie im Prinzip von Favorit und Aussenseiter, wobei dann leider Name Bern der Begriff Aussenseiter eigentlich schon wieder sabotiert. Das ist kein normaler Aussenseiter. Natürlich hat der SC Bern in den letzten paar Jahren an Substanz eingebüßt. Gleichzeitig hat es immer noch Spieler drin, die DNA in sich drin haben, wo eben andere auch mitreissen können, wenn es mal so weit ist, dass eine besondere Situation vorherrscht. Und die Playoffs sind eine besondere Situation. Damit kann man sich vorstellen, dass die Druckverhältnisse so eindeutig sind, dass es beim EVZ eigentlich nur darum geht, ob sie das mental verarbeiten können. Eine Spielweise von Zug mit sich lösen, mit permanent Druck machen, viel laufen, Mobilität, eine Härte, die nicht auf rustikalem Einsteigen basiert, sondern auf Zweikampfstärke, eben kleine Zweikämpfe zu gewinnen im engen Bereich, in der Bewegung drin, robust sein, das ist heute Robustheit, die gefragt ist, das hat Zug alles. Die Frage ist einfach nur, ob sie es umsetzen können. Von der Qualität her müsste es einen ganz leichten Sieg geben für Zug, aber Qualität und alles, was messbar ist, hört irgendwo auf und das ist vor dem Kopf der Spieler an. Man sieht nicht in den Spielerinnen, ob die mental stark sind oder nicht, das wissen wir bei Einzelnen schon, bei anderen weniger. Ob die Mannschaft das kann verarbeiten kann, das ist die grosse Frage. Von mir aus gesehen, eigentlich müsste es eine klare Sache sein, aber ich glaube, das wird furchtbar eng für den Zug.
Furchtbar eng, Andreas?
Oder du hast gefragt, was aus der Mintisin schnell spricht für SCB. Die Frage ist, braucht sie überhaupt noch mehr? Oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht kannst du das, könnt ihr das quantifizieren, wäre die Anschlussfrage. Was, wie viele Expected Goals bringt der Mintisin schnell?
Das ist ein spannender Input. Nein, es ist. Also, ich habe nie erlebt, dass man mal besinnen, dass eine Mannschaft derart dominante Regular Season gespielt hat. Und einfach aus allen Facetten, aus unserer Analyse, ja, kann sich da der SCB vielleicht ein bisschen etwas aus dem Vorcheck holen gehen, wenn das irgendwie sollte gehen. Und eigentlich muss ich sagen, nein, wenn man es anschaut, ist es eine klare Sache. Aber eben zu dem ist gleichwohl zu sagen, wenn es dann einfach so eine klare Sache ist und eigentlich niemand mehr etwas zu verlieren hat. Und der EVZ, wo halt ja, jetzt ein paar Mal im Finale vorgestoßen ist, nicht gewonnen hat, auf der anderen Seite hast du ein paar, die gewonnen haben. Ja, vielleicht passiert dann plötzlich noch etwas. Ich meine, Karhunen, der hat gestern einfach alles gekippt. Und wenn er zwei von diesen Match bringt, zu komischerweise 2-0 hinten ist, dann ist dann vielleicht gleich, wie der Dino sagt, im Kopf alles nochmal ein bisschen anders und nochmal ein bisschen angespannter. Und du wirst nicht mehr so einen leichten Weg zu deinem Spiel finden beim EVZ. Was ich aber muss sagen ist, es ist beeindruckend, wenn ich da an den Junioren-Weltmeisterschaft, wo ich jetzt war, oder U18-Junioren-Weltmeisterschaft, was mir sehr Eindruck gemacht hat, eigentlich bei den schwedischen und finnischen Teams schon auf so einer jungen Stufe ist, wie gut sie haben können schwere Momente überleben. Das heisst, das ist nicht einmal so die mentale Robustheit, sondern dann hast du einfach wirklich das Gefühl, das Resultat ist eigentlich gleich. Die spielen einfach so, wie sie spielen, weil das ist das Einzige, was der Coach von ihnen verlangt. Er verlangt von ihnen nicht, dass sie gewinnen, sondern sie müssen das umsetzen, was er sagt. Und das erinnert mich schon an Zug dieses Jahr. Also Zug war unerschütterlich gewesen. Und wenn es irgendeine blöde Niederlage und irgendwie vom ZSC 5 Goal in 15 Minuten bekommen oder so, dann ist es nicht, dass nach 3-4 Spielen nicht mehr so gut gewesen sind. Sondern sind einfach im nächsten Spiel wieder so gut gewesen. Also von dem her wünsche ich mir da sicher ein bisschen Spannung. Denke aber einfach wirklich, dass der Zug derart eine Flughöhe hat, dass das eher eine klare Sache sein wird.
Es ist wahrscheinlich zu befürchten aus neutraler Perspektive, dass es einigermaßen klar wird. Was ich jetzt aus meiner Warte noch würde sagen, also als Zug ist es eigentlich die undankbarste Variante, die es gibt. Oder? Also du hast den Punktenrekord aufgestellt in der National League. Es ist klar, du bist die beste Mannschaft gewesen. Gefühlt Jahre im Voraus schon klar gewesen, dass es erst wird sein nach der Regular Season. Man hat nachher aber die Kadenz wirklich hochgehalten. Das ist recht beeindruckend gewesen. Jetzt kommt aber ein Team, das, ja, ich weiss nicht, eigentlich schon abgeschrieben war. Eben, die sind jetzt 9. nach der Quali und eigentlich gar nicht drin und jetzt doch irgendwie drin. Und, ich weiss nicht, aus Zugersicht, vielleicht könnt ihr beide etwas dazu sagen, es hat so also ein bisschen Abschied liegt dann gleich auch noch in der Luft. Also es geht ein Dias, es geht ein Hoffmann, Alatalo, bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das wie abschliessend das ist. Aber sind die grossen Namen verabschieden sich da? Inwieweit ist es ein positiver oder ein negativer Aspekt, der da reinspielt? Ich kann mir vorstellen, dass das den Druck nicht unbedingt verkleinert, dass du am Schluss sagst, jetzt in dieser Konstellation wirklich die allerletzte Chance?
Ich weiß nicht, aus eigener Erfahrung muss ich sagen, hat das für mich zumindest nie eine Rolle gespielt, was im nächsten Jahr sein wird. Das in einer Zeit, wo man noch weniger pragmatisch denkt hat, sondern viel mehr von den Emotionen gelebt hat auch. Ob sich das heute verändert hat oder verschoben hat. Ab und zu mag da vielleicht der eine daran denken oder es mag irgendwo stehen, dass der Diaz das letzte Mal einen Verzugplayer spielt vor der Hand. Ob das in der Mannschaft ihnen etwas auswirkt, das glaube ich eher nicht. Das ist mehr wirklich ein nüchternes Bereitstellen von der Kräfte, die man hat. Was dann nachher ist, ich glaube, da sind nicht nur Floskeln, also es sind zum Teil Floskeln, aber nicht nur Floskeln, dass man Spiel für Spiel nimmt, was man immer wieder so schön gehört, weil man einfach auch nicht beeinflussen kann. Aber dass der Diaz nächstes Jahr in Freiburg spielt oder der Hoffmann nicht mehr genommen ist, mit dem Problem beschäftigt man sich dann im Sommer. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Ob es negativ könnte einen Einfluss haben, positiv, ob man daraus Energie schöpft oder sich auf etwas vorbereitet, ich glaube nicht, dass das passiert.
Die Frage ist eigentlich, in dem Fall bleibt nur noch eine, oder? Bleibt es beim Schnauz beim Interpestoni oder gibt es so einen Ansatz Playoff-Board? Also jetzt, damit meine ich nicht seinen Rasurgeschmack, sondern wie lange bleibt der SCB in diesen Playoffs? Wie viele Matches geben wir denen?
Muss ich jetzt etwas sagen?
Es müssen alle etwas sagen, es führt keinen Weg daran vorbei.
Ich hätte lieber die Frage vorher beantwortet.
Will ich etwas sagen? Du darfst alle Fragen beantworten. Du bist Gast, du darfst alles.
Ich darf alles?
Ja, fast alles.
Nein, ich bin eigentlich froh, wenn ich keine Vorhersagen muss machen, aber ich muss da jetzt ein bisschen in Linie bleiben mit dem, was ich vorher gesagt habe, sagen wir 5 Spiele.
Dino?
Ja, wenn ich auch muss in Linie bleiben, dann muss es enger werden. Ich sehe eine Möglichkeit für 2 Siege von Bern durchaus und vielleicht sogar 3. Was Zug vielleicht gar nicht so schlecht tun würde. Eventuell, ich weiß es nicht. Aber da schwingt wahrscheinlich auch die Hoffnung noch mit vom Schreiberling, der sich im Grundsatz immer lange Serien wünscht. Erstens mal hat man dann länger zu tun, man hat keine Pause zwischen denen. Zweitens entsteht da so auch das Knistern und der Spannungsbogen, wo man eigentlich als Journalist vor allem auch braucht in den Playoffs. Also das schaukelt sich ja mit jedem Spiel eigentlich hoch, denn die emotionale Komponente. Und das ist schon das, was Spass macht.
Ich sage jetzt 4-0 Zug. Muss wahrscheinlich. Ich weiß nicht, aber so richtig auf den SCB will ich niemand setzen. Nicht mit dieser ganzen Sache. Machen wir schnell weiter. Lugano Rappi, zum eine knappe Serie rausgreifen. Nein, ich weiss es nicht. Melvin Niffler entscheidet aus, oder was?
Ich sehe es nicht. Es ist sicher ein sehr guter Goalie, der auch wie eine Rüstung um sich herum trägt und hat eine Ausstrahlung hat, wo andere. Es gibt einige, die haben, andere haben sie nicht. Er hat es. Ob das lange, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, man hat gesehen, was man nicht machen darf gegen die Lakers. Man darf nicht verzweifeln und sein Gameplan nicht auf den Kopf stellen und nicht Nerven verlieren vor allem. Also, ich glaube, die Möglichkeiten von Lugano sind relativ unbeschränkt. Die Mannschaft ist zum Teil ein bisschen unberechenbar, aber wenn sie berechenbar ist, ist sie sehr gut und sie kann eigentlich viel. Sie ist nicht so variantenreich wie Zug, glaube ich, nicht so sattelfest, aber sie hat die Möglichkeit zum sehr gut verteidigen. Sie hat aber auch die Möglichkeit zum sehr schwach verteidigen. Aber wenn sie stilsicher ist, dann beherrscht sie alles. Sie hat einmal 2 Spiele gesehen hintereinander gegen Genf. Einmal daheim 6-2 verloren, am nächsten Tag 7-2 gewonnen. Ich glaube, das drückt eigentlich alles aus, was Lugano kann. Vielleicht ein Stück weit sogar auch, was Genf kann nachher. Aber wenn Lugano läuft, wenn die Mannschaft sich an das hält, was sie offensichtlich machen muss und gut kann, dann sollte das eine kurze Sache geben. Ich glaube, bei den Lakers ist halt auch, man hat mal etwas erreicht, was man vielleicht nicht erwartet hat, das sagt man schon, ja, jetzt erst recht. Aber ich sehe da eine kurze Serie, für mich eine kürzere Sache als Bern Zug vielleicht sogar.
Ui, harte Worte.
Also ich möchte schnell, also sowieso den Disclaimer machen. Wir machen Analysen immer nach hinten schauen. Wir machen eigentlich keine Voraussagen. Einfach nicht, dass da nachher ist, was hat der Löli da wieder verzapft.
Aber das kommt sowieso.
Ja gut, also das hat mir auch nicht Unrecht, aber nichtsdestotrotz.
Das wollte ich nicht sagen.
Also Was spannend ist, zwischen diesen Teams, die sicher von einer anderen Qualität sind, ist, dass Lugano sich also sehr schwer da hat mit Rapperswil in den 6 Spielen, die sie gegeneinander gespielt haben. Und da auch wieder, also die Special Teams von Lugano sind sicher da ein Vorteil, wo Rappi gerade im PK nicht so gut steht. Aber 5-5 sind also in diesen 6 Spielen, ist Rappi mehr als auf der Höhe gewesen. Lugano ist dieses Jahr ein bisschen glücklich auf den 2. Platz gekommen, wenn man es einfach schaut in der Summe vor allem. Aber das ist wirklich das Verrückte an dieser Mannschaft. Also Lugano war zum Teil unglaublich gut gewesen und zum Teil aber grottenschlecht. Also zum Teil sind die wirklich in den letzten 2 gewesen, während irgendwie ein Segment von 5 Spielen. Und zum Teil sind sie wieder an der ersten Stelle aufgetaucht. Es wird absolut entscheidend sein, welcher Moment sie da gerade verwünscht. Aber grundsätzlich habe ich das einfach nicht so gerne. Und das ist schon ein Zeitchen bei dieser Mannschaft so. Das ist einfach, du kannst doch nicht zufrieden sein als Organisation, als Mannschaft, als Spieler nicht. Wenn du einfach immer wieder mal top bist und immer wieder mal einfach völlig unten ist, dann musst du irgendwie sagen, okay, welche Standards sind, wo wir uns da selber nicht setzen. Und ich meine, ja, schauen wir, was ist. Lugano ist auch schon viel schlechter, wenn man auch sagen, in Playoffs gestartet und ist dann, hat dann absolut vorne mitgespielt. Aber ja, Lugano, absolute Wundertüte dieses Jahr und das ist echt ein bisschen schade für das Talent, das haben.
Ja, ich weiss nicht, vielleicht bin ich jetzt da völlig auf dem Holzweg. Also mein Eindruck war, irgendwie im neuen Jahr, im 21. Hat es mir gedacht, hat man wie so einen Schritt noch einmal gemacht. Man hat sich so ein bisschen, ich weiss nicht, ob Demut das richtige Wort ist, aber so ein bisschen auf gewisse Basics besonnen. Ist recht, mindestens, glaube jetzt in den letzten Match wahrscheinlich wieder nicht mehr so. Das widerspricht ich mir jetzt gerade selber. Aber eigentlich über weite Strecken defensiv recht solid gewesen. Hat dann auch, ich glaube, insgesamt 2 so Serien gehabt, wo man lang nur gewonnen hat. 2x8 Match am Stück gewonnen. Also hat dann auch bewiesen, dass man eigentlich den Motor, wenn er dann mal läuft, irgendwie kann oben behalten und nicht wieder abstürzt. Was ich weiss jetzt nicht, wo ich ein bisschen unschlüssig bin, ist, wo man das Talent von dieser Mannschaft genau ansiedeln kann. Also man hat unbestritten, zum Beispiel eben, auf den Ausländerpositionen sicher Leute, die eigentlich verheben. Man hat, der Arco Bello ist auch immer besser, also der Arco Bello und der Böttcher eigentlich sind beide, je länger als die Saison gegangen ist, hat es natürlich besser in Schwung gekommen. Der Herr Hed schießt Goal als Verteidiger. Die Frage ist einfach, also angenommen es lenkt gegen Rappi, wo hört das nachher auf? Was ist nachher noch mehr möglich? Also für mich ist so der Eindruck, man hat wie so die Chance, auf ein vernünftiges Level zu kommen, wenn man sich auf das besinnt, was man irgendwie kann. Und das ist wahrscheinlich der Herr Pelti als Trainer gar nicht der Schlechteste, der ja, so Basics irgendwie einfordert. Fehlt mir persönlich die Fantasie, zu schauen, dass viel mehr als der Halbfinale dann wirklich möglich ist.
Also, für mich spricht die Unberechenbarkeit auch nicht auf eine zielgerichtete Philosophie, mindestens mal vom Trainer. Lugano sagt, man will die Lugano-DNA wieder spüren. Was ist denn Lugano DNA? Ist einfach grossartiges Hockeyspiel und gewinnen. Ja gut, das wollen eigentlich alle. DNA auf dem Eis, wenn ich etwas. Eben, das spricht für mich sehr spät, ist so ein Stimmungstrainer. Wenn es allen gut geht und alle Lust haben, dann läuft es super. Und wenn es eine Serie gibt, dann entwickelt sich ein gewisses Selbstvertrauen. Und das siehst du nachher auch. Was aber auch siehst, ist, dass wenn es dann plötzlich nicht mehr läuft, dann haben sie keine Lösungsansätze, um das wieder zu korrigieren. Dann sind sie darauf angewiesen, dass irgendetwas passiert. Sei das ein glücklicher Sieg oder eben, dass man gegen Genf nach einem 6-2 oder 7-2 dann in der gleichen Höhe am nächsten Tag kann gewinnen kann. Darum werden sie wahrscheinlich auch den Chris McSorley holen, dass der Strukturen in die ganze Abteilung bringt. Und die Wiederholung, das ist das Repetitive, das ich beim Chris McSorley kennengelernt habe, wo wir in der National aufgestiegen sind, völlig überraschend gewesen. Auf ein Minimum reduziert, aber wirklich auf dort sind die Basics gewesen, 4 Übungen pro Jahr. Die ganze Saison 4 Übungen, bis alle das drin hatten, blindes Verständnis auf einfachstem Niveau von Spielern, die zum Teil wirklich talentiert waren. Das sind für mich Strukturen. Das sehe ich bei Lugano aber nicht. Darum, das ist so unberechenbar, wie der Andreas sagt. Also, da kann alles passieren. Wenn die in der Stimmung sind, in einem Halbfinale, könnte jeder Gegner schlagen, da bin ich überzeugt. Aber sie können auch gegen die Lakers rausrasseln, wenn sie sich selber das beistellen.
Wie gross ist die Chance?
Die erachte ich als klein, aber wenn du jetzt gesagt hast, 5 gegen 5 die ganze Saison, eigentlich recht wenig Dominanz kannst du aufbauen über die Lakers, dann nicht um den Lakers zu nachtreten, die sind hervorragend organisiert, das darf man nicht vergessen, das ist ja das Geheimnis von den Lakers eigentlich, die Organisation, die haben Schemes, die wissen, die Schieber kann dorthin, es ist immer einer dort. Stärke von Tomlinson und so sind sie auch aufgestiegen. Unterschätzt darfst du sicher nicht nur die Manpower, die Lugano hat und das Talent, das sie haben. Mit, auch zum Beispiel der Böttger ist auch relativ robust in den Zweikämpfen. Der ist nicht nur versiert, der kann sich auch verteidigen und schieben, vor allem schieben abdecken. Leihunen ist ein sehr robustes Zentrum, das nicht gross auffällt. Ich weiß nicht, wie es bei dem aussieht mit den Stats unter der Oberfläche. Aber mir gefällt er auch, imponiert mir, wenn er robust ist. Ich glaube, die können wirklich alles abdecken, aber sie können auch. Sie können sich auch jede Blöße geben.
Also was noch spannend war, ist jetzt bei Rappi, wo Biel, und wenn sie es damals dreimal würden spielen, oder? Also Biel ist schon, hat schon auch gut können weiterkommen in dieser Serie. Aber was spannend war, ist, Rappi hat das auch sicher einen Schritt vorher gemacht im Spielerischen, im Vergleich zu der Liga. Sie haben aber einfach viel sich selber eingelegt, indem sie einfach zu viel so Konter einfach den Puck verloren haben und dann auf der Rush vom Gegner haben sehr viel zurückgelassen. Das ist nicht gelungen, das gegen Biel abzustellen. Wenn das gegen Lugano jetzt auch nochmal gelingt, dann ist einfach etwas möglich, oder? Aber wie gesagt, also das wird schon in erster Linie von Lugano entschieden, wo in ihrem Spektrum Lugano sich da wird, ab morgen bewegen, wird der Ausgang entscheiden, von mir aus gesehen.
Ich glaube, schon alles gesagt zu dieser Serie. Außer die Länge von der. Oh, jetzt, ich weiß nicht, da gibt es keinen Schnauzträger. He? Nur mit dem Andrew Rose in Bart, der jetzt schon finalwürdig ist. Der wird einfach aber nicht viel länger, wenn ich euch zuhöre.
Ich denke es nicht. Ich würde sagen, 5 Spiele.
5 Spiele? Ja, immerhin. Das ist nicht ich mache 6.
Okay, ich glaube, es wird.
7?
Ja, also ich meine, eben, in der Regular Season hat man 6-mal gespielt, 3-3 Bilanz. Ich habe ein paar von denen sogar gesehen. Und also es ist jetzt nicht, das sind nicht klaute, nicht unbedingt klaute Siege vorab bei dort. Also es ist irgendwie, ja, die sind unappetitlich zum Spielen sowieso. Also sind einfach, ja, hast nie Ruhe. Ist immer etwas los und ich weiss nicht, ob dann im Playoff-Modus, wenn man dem so sagen will, von Lugano, ob man dann mit dem besser zu Schlag kommt, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das irgendwie schon, dass es irgendwie über 7 Matches geht und dann, ja, mal dann irgendein Cervenka einstreichen, entscheidet das dann für Rappi. Das ist meine unwissenschaftliche Analyse. Fribourg Servet.
Aber noch ein bisschen wetten.
Entschuldigung.
Solltest du noch ein bisschen wetten auf das?
Wetten? Nein, glaube nicht.
Ja, dann hast du ein bisschen Potenzial.
Ja gut, die Quote wäre sicher gut.
Ja, eben, ja.
Nein, ich glaube, wenn ich mein Geld setze... es ist schon langweilig, wenn wir uns immer einig sind. Wenn ich mein Geld setze, dann würde ich sagen, ja... Doch, 6 Matches sehe ich jetzt noch. Ich glaube, das ist... das gesetzte Geld und der mögliche Gewinn stehen in einem vernünftigen Verhältnis. Der Herr Niefler klaut 2 Matches und dann fährt Lugano noch irgendeinen komischen ein und dann kommt das gut. Also, Fribourg Servet, schnell weiter. Wir sind eh schon wieder langsam unterwegs. Zwei Duell, ich würde sagen, tatsächlich Mannschaften, was mich Wunder nimmt, wie ihr die gesagt, wie die jetzt die Saison hinter sich gebracht haben. Servet, ich hatte die irgendwie ein bisschen weiter vorne erwartet. Ich habe aber das Gefühl, dass die jetzt recht etwas in sich haben für die Playoffs. Was sagt ihr?
Ich war ein bisschen enttäuscht in letzter Zeit, aber vielleicht ist das dem geschuldet, dass ich vorher sehr begeistert war. Vor allem Packmanagement, Spielauslösung, Backkontrolle, haben kaum Konter zulassen, wenn sie die Kontrolle mal hatten und man hat sie fast nicht verteidigen können. Und das hat sich irgendwo durch, ich weiß nicht, ob es mit den Ausfällen zu tun hat, das letzte hat der Rodney gespielt, der wahrscheinlich ein sehr wichtiger Spieler ist mit seiner Robustheit. Und vielleicht unterschätzt man bei ihm auch ab und zu die Fähigkeit, zu schieben, zu kontrollieren und nicht viel Blödsinn damit zu machen. Der Richard hat auch gefehlt. Ich weiß nicht, ob es an dem liegt, aber irgendwo habe ich einen Leistungsabfall einfach gespürt. Ich kann den gar nicht mit Daten belegen. Aber das ist jetzt das, was ich meine mit sich. Man sieht ja dann auch, dass es nicht mehr genau gleich ist. Sie haben den Zugriff nicht mehr gekriegt. Sie sind ab und zu überraschenderweise plötzlich dominiert worden in der eigenen Zone, was vorher kaum möglich war am Anfang. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe irgendwann mal in einer Kolumne geschrieben, ich sehe es eher wird im Finale, ich weiß einfach nicht warum. Mittlerweile bin ich von dem ein bisschen abgerückt, aber ich mag mich täuschen. Ich habe das Gefühl, Freiburg hat, vielleicht tut man denen ein bisschen Unrecht mit der Vergangenheit. Sie haben noch nie eine Serie gesehen, wie gewonnen. Aber für mich ist die Fragezeichen von Gauthier Deglo, der eine gute Saison gespielt hat im Goal. Ich weiß nicht genau warum. Ist das auch wegen den Vorzügen, die ich vorher genannt habe, oder ist das tatsächlich so gut? Das kann ich zu wenig beurteilen. Ich sehe in Freiburg 4-2 vorne in dieser Serie, ich mache es kurz.
Also ich finde, das ist eine sehr interessante Serie, eigentlich schon nicht die interessanteste. Ich glaube, Genf hat die Direktbegegnung besser ausgesehen. Sie haben insbesondere können, wenn sie den Puck lange in der offensiven Zone haben können, haben, ist Freiburg immer wieder mal ein bisschen schwimmen gekommen und haben die Strafe genommen. Ich traue, du hast recht, Genf war nicht mehr ganz so stilsicher gewesen, wie am Anfang von der Saison sowieso nicht. Und dann auch eigentlich in der zweiten Saisonphase, ich traue ihnen aber absolut zu, dass sie wieder die Spur finden mit den Playoffs. Sie sind ein Playoff-Team, ich sehe da viel Qualität bei ihnen. Und das sehe ich bei den Freiburger immer noch wenig. Und das ist einfach, Freiburg ist auch, hat eine klare Okay-Saison gespielt, aber immer recht am Limit. Das heisst, wenn sie mal gut waren, sind sie dann auch wieder schlecht geworden. Und wenn sie daheim stark waren, haben sie das auswärts nicht gerade die Strecke verrissen. Und am Schluss ist einfach in der Summe, sehe ich sicher eine spannende Serie. Aber ich denke, am Schluss wird Genf gewinnen. Und ich hoffe und denke, es wird über die volle Distanz gehen, um das auch nicht anzulassen machen.
Also was mich spannend dünkt, ist das Goalie-Duell, das da auf uns zukommt. Gauthier Deglo, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeschaut, aber es ist lang, was so die traditionellen Goalie-Statistiken angeht, Save Percentage, wo, naja, ich glaube, mit Vorsicht zu genießen ist ganz grundsätzlich immer weit vorne gewesen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, er hat tatsächlich eine gute Saison gespielt. Ist aber so eigentlich ist immer noch der Upstart, oder? In dieser Serie gegen Berra, der Rang und Namen hat und man weiß, was er kann. Ich habe fast ein das Gefühl, dort liegt ein Vorteil, auch was Organisation angeht, eher auf Servet-Seite. Ihr seid Fachleute. Dürfen wir das so sagen? Und dürfen wir den Herr Deglo schon als den besseren Goalie, finde ich schwierig, aber als mindestens auf Augenhöhe mit dem Reto Berra einschätzen in dieser Serie? Oder hat Freiburg auf dieser Position, die ja gerüchteweise nicht ganz unwichtig ist in dieser Sportart, immer noch Vorteil?
Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, was Parameter sind. Wenn du Goalie vertauschen würdest, dann wäre für mich der Fall so etwas von klar. Aber weil ich nicht weiss, wie der Gauthier Deglo im Goal spielt in den Playoffs, weil er noch nie einen Playoff gespielt hat. Vielleicht macht ihm das nichts. Vielleicht ist er so schwer beeindruckt, dass er zwei, drei durchlässt und nachher bricht das ganze Gerüst zusammen. Das weiss auch nie. Was man weiss, ist, dass Reto Berra sich nicht beeindrucken lässt durch die Situation, das kann man vielleicht sagen. Aber auch das garantiert nichts. Wenn vor den Leuten nicht funktionieren, kann er hinten drinnen auch nichts machen. Wenn die Qualität der Chancen zu gross ist, zu oft, dann spricht die Wahrscheinlichkeit einfach dafür, dass irgendwann mal einer reingeht. Und kann der Bär auch nichts mehr machen. Aber das Gerücht, man schon, ich gehe vom Idealfall aus für Freiburg, dann glaube ich, dass der Reto Berra kein Vorteil sein kann für Freiburg. Und von mir aus gesehen ist der Gauthier Deglo die grosse Unbekannte in dieser Gleichung, weil man einfach nicht weiss, wie er reagiert in dieser Situation.
Also der Gauthier Deglo hat jetzt doch schon einen Moment, ist er, oder hinter dem Meier immer das 2 gewesen, aber hat es sehr gut gemacht. Hat die Playoffs nicht gespielt, weil es letztes Jahr keine Playoffs gegeben hat. Oder? Und Ja, man weiss noch nicht viel von ihm. Ich würde ihn sicher noch nicht auf Stufen mit dem Bernat tun, mit all der Erfahrung, die er hat. Aber ich glaube, und eben, ich bin also wirklich kein Goalie, gell? Von allen Teams würde ich noch gerne bei Genf spielen, weil die, glaube ich, schon sehr strukturiert und vorhersehbar spielen für einen Goalie. Und das hilft ihm vielleicht ein bisschen. Aber natürlich, Playoffs gehen wir davon aus, dass immer kompetitive Mannschaften dann gegenüberstehen. Da kann alles den Unterschied machen. Der Goalie ist eine von diesen Möglichkeiten. Ich sehe jetzt im Moment eigentlich mit Zuversicht auf den Deckel und beim Berra sowieso.
Nützen wir das zum Schleunigst zu der vierten Serie zu gehen. Dort liefert uns nämlich der Berat die Überleitung. Herr Berat, sein letztjähriger Ersatz, oder der Ersatz von den letzten Jahren, spielt mittlerweile bei der ZSC Lions. Ludovic Weber hat erstaunlich, würde ich sagen, für viele Leute den Grossteil der Match gemacht. Hat der Lukas Flühler auch wegen Verletzungen und ich glaube noch einmal Erkrankung so ein bisschen an den Rand drängt auf der Goalie-Position. Wird jetzt interessant sein, wer am Schluss, wenn es jetzt um alles geht, das Vertrauen vom Trainer überkommt. Ich weiss nicht, ob man leislich darf auf einen Weber tippen und ob das dann eine Überraschung wäre. Ich freue mich recht auf diese Serie, Lausanne ZSC. Das sind eigentlich zwei Mannschaften, die grundsätzlich ich glaube, recht viel möglich ist in alle Richtungen, nachdem wie die Saison verlaufen ist. Wie seht ihr das?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Es ist bei Zürich war fast noch ein bisschen extremer als bei Lausanne. Lausanne hat, gut, das ist vielleicht ein subjektives Empfinden, die auch mehr Mühe gehabt mit Quarantäne, Isolation und so weiter. Vielleicht meine ich das auch mal, dass es der Eindruck geblieben ist. Eigentlich recht solid, muss ich sagen. Ich klar haben sie mal Schwächperioden gehabt, aber haben sich dann auch wieder gefangen. Kommen aber nicht ganz richtig genau daraus, was die wollen, muss ich ehrlich sagen. Sie haben sehr viel Power vorne drin. Aber wir haben dann auch Match gesehen, wo es irgendwie. Zum Beispiel in Genf. Genf ist ein gutes Beispiel, um andere Mannschaften auch anzuschauen. Zwei Derbys innerhalb kurzer Zeit. Eins in Genf total dominiert oder verloren. Eins dominiert und gewonnen. Also innerhalb kurzer Zeit. Da weißt du nicht, ist das dem Gegner geschuldet oder haben sie dann einfach das Rätsel geknackt. Mir ist die Mannschaft irgendwie nicht sehr nah. Vielleicht hat es mit der Philosophie zu tun, die dahinter steckt. Mit einem sehr seltsamen GM, Peter Svoboda, der hinter den Kulissen am Wirbeln ist, ohne Ende. Und das ist für mich nicht mehr so auf. Das passt für mich einfach nicht. Wenn es irgendwo hinter den Kulissen nicht stimmt, hat das immer noch einen Einfluss auf die Mannschaft. Die trauen Lausanne eigentlich nicht über den Weg erwarten. Dass Zürich wo eine Mannschaft ist, wo man im Moment plötzlich wieder wie aus einem Guss auftreten kann, mehr zu. Allerdings auch, wie du sagst, Fragezeichen beim Goalie, da weiss man halt auch nicht, beim Weber als Nummer 1 in Playoffs ist er noch nie gestartet, darum dort eher noch, also Zürich hat nicht die Fähigkeit, glaube ich, Game für so solid zu spielen. Habe ich jetzt nicht gesehen, vor allem nicht in letzter Zeit, und wenn dann der Goalie nicht stabil ist, dann kann das furchtbar ins Auge gehen. Nur weisst du nicht, wenn der Flühler hat, das wird der Ruf von einem Playoff-Goalie, wenn der plötzlich kommt und alles hebt in einem Match. Kann das alles verändern.
Kann man denn jetzt auf den Flühler setzen, einfach so aus dem Nichts? Im Rhythmus ist er nicht, oder?
Also das wäre sehr, sehr seltsam, aber wenn er jetzt den Flühler plötzlich reinstellen würde, glaube dann besteht die Gefahr, dass der Flühler nicht gut aussieht und der Weber demoralisiert ist oder vielleicht sogar abgemolden.
Also das würde mich auch wahnsinnig überraschen, wenn jetzt der Lukas würde starten. Ich glaube, bei diesen zwei Teams ist erstaunlich, wie sie jetzt gegen Saisonende in Probleme hineingekommen sind. Lausanne war schon ein bisschen up and down, aber doch immer wieder konstant haben sie dann auch wieder sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Und ich meine, von der Klasse, die sie haben. Sie haben mit Genazzi, Barberio eigentlich so genauso den NHL Blueprint, wo einfach mal zwei Jungs hast, die können wahnsinnig viel Eis fressen. Dann haben sie aber mit dem Frick Grossmann auch noch, also wirklich sehr, sehr gute Verteidiger und vorne sowieso. Also sie haben ein sehr, sehr starkes Kader. Und dann ist gleich stummst manchmal, bei die Probleme kommen. Und ZSC ist also absolut dasselbe. Ich meine, ZSC hat jetzt völlig untypischerweise angefangen, Mühe bekommen in der eigenen Zone, hat der Gegner irgendwie da lange in der eigenen Zone gespielt lassen. Und das sind einfach irgendwie untypische Sachen, wo ich mir nicht so einen Riemen daraus machen kann, woher das kommt. Kurzum sind es zwei sehr gute Mannschaften, die ein negatives Moment hatten jetzt vor den Playoffs. Es wird sehr spannend gewesen, sie zu sehen, wer ist jetzt gerade an welchem Punkt, wer startet besser. Ich glaube, es ist gerade nicht ein Nachteil für ZSC, auswärts zu starten jetzt. Gerade da. Und vielleicht auch ein bisschen weniger Erwartungen haben. Das könnte noch passen, weil der von diesen zwei, der weiterkommt, gehe ich davon aus, dass der recht gut drauf sein wird und dann sehr gefährlich sein wird.
Ich bin gespannt. Also, was mich gedünkt hat, ist, dass ZSC ist irgendwie zwischendurch mal, hast du das Gefühl gehabt, weiss niemand mehr genau so richtig, wo das anführen soll. Jetzt in den letzten Matchen habe ich den Eindruck gehabt, dass man mindestens defensiv wieder einigermaßen solid war, vielleicht ein bisschen sogar auf Kosten von der Offensive. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob Lausanne nachher konstant in der Lage ist, für Ärger zu sorgen in der offensiven Zone. Mir wäre einfach wichtig, dass die Serie lang geht, dass wir den Craig McTavish können viel sehen auf der Spielerbank. Die Beträge, der schaut immer so schön verwirrt, wenn er eingeblendet wird. Ich weiss nicht genau, was es liegt, ob es irgendwie ist, dass er auch denkt, mein Kader ist eigentlich so stark und jetzt, ja, so richtig zum Fliegen kommen wir nie ganz, verstehe ich die nicht, oder liegt es an mir, oder sind die irgendwie, keine Ahnung. Schwierige Frage. Also das wäre mein Hauptanliegen. Ich weiß jetzt nicht, wer der Playoff-Bart oder der Schnauz oder die beste Gesichtsbehaarung in dieser Serie trägt. Dennis Malkin gibt es wahrscheinlich eher so ein bisschen Flum, wahrscheinlich, wenn es Lotto sprießt. Aber auf den freue ich mich. Da bin ich gespannt, tatsächlich, was in den Playoffs kommt. Ich habe im letzten Direktduell zwischen Lausanne und dem ZSC gesehen. Da hat es mich gedacht, ja, hat so ein bisschen die letzte... Ja, ihm wie im Rest des Teams, so ein bisschen der letzte Zug zum Goal, so ein bisschen die Dringlichkeit gefällt. Also sehr viel aussen rum und grundsätzlich Scheibenkontrolle, aber nicht allzu viel Dynamik. Die Frage ist, kann man da nachher einen Gang aufschalten oder nicht? Wenn ich tippen müsste, ZSC in 6 Matches. Ja, 6.
Ich würde da noch einen draufsetzen, ZSC in 7.
Also hätte ich schon wollen, Dino. Dann sage ich halt los, Hanni 7.
Gut.
Schau jetzt, verspricht sehr gut. Uneinigkeit.
Verspricht auf jeden Fall viel Spannung, wenn man sich nicht einig ist. Ja. Überraschungspotenzial ist auch da. Wenn wir schon von Lausanne reden, können wir vielleicht noch schnell die Rundlage wechseln vom Eis auf den Rasen. Andreas, ich weiß nicht, ob du vollkommen unbefangen sein, der FC Vaduz. Er hat eine Serie hergelegt und mischt die Super League auf und spielt am nächsten Wochenende in Lausanne. Und auswärts ist Vaduz noch stärker als daheim sind. Und daheim haben sie das letzte 3-0 gewonnen. Zum Ärger vom FC Sion, der jetzt vom letzten Platz ist. Meine These ist ja, dass Vaduz noch viel weiter raufgekommen sind. Ich glaube, noch 2 Punkte hinter dem FCZ. Und der ist am 5. Platz, wenn es mir recht ist. Also Vaduz wird uns erhalten bleiben. Manu, also du, der ein erklärter Vaduz-Gegner bist, zurück ins Liechtenstein, muss sagen, es ist schon, also spricht ein Haufen vorbei, seit wir angefangen haben, den FC Vaduz da medial zu begleiten, den Podcast, gewinnen die nur noch?
Ich nehme es langsam persönlich, ja, und wahrscheinlich ist es auch nicht unverdient, es ist ja schon sehr platt, einfach aufgrund von der Liechtensteiner Herkunft gegen die zu sein, aber ja... Also jetzt können wir den Schwanz erstens nicht einziehen, jetzt bleiben wir dabei und zweitens muss man ja gleichzeitig den Hut ziehen. Also was, ich habe vorhin nachgeschaut, die haben nur IB hat mehr Punkte gehabt im Jahr 2021. Also es ist langsam unheimlich. Das kann, ich weiss nicht, ob es im Fußball so etwas wie PDO gibt, Vielleicht kann der Andreas uns hier erleuchten mit irgendeiner blitzschnell erfundenen Gleichung zum Thema. Ich vermute, die Blase muss jetzt dann irgendwann platzen und sagen, Lausanne macht den Anfang. Ja, wahrscheinlich ein erwürgtes Eis noch. Den Lausanner, den trauen wir viel zu. Die haben ja am Wochenende gar nicht so schlecht ausgesehen. Haben lange mitgespielt und sich dann gleich müssen geschlagen geben. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach dran wie im Casino. Wenn 7-mal schwarz gekommen ist und du immer auf rot gesetzt hast, wenn jetzt wechselst und dann kommt wirklich rot, dann ärgerst du dich noch mehr. Also,
ja, wäre in diesem Fall sehr unglaubwürdig und plötzlich würdest du auf den Rot setzen, muss ich ehrlich sagen. Andreas, beschäftigst du dich mit Fußball?
Also wirklich nicht so fest. Also ich muss schon sagen, ich habe grossen Respekt vor dem Fußball und ich glaube, zu meiner Zeit bin ich eigentlich der beste Fußballspieler unter den Eishockey-Spielern. Ich habe ein paar Grümpelturniere gewonnen und ein paar gute Geschichten von dort. Aber das ist es eben. Nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich von jeglicher Liechtenstein-Findlichkeit distanzieren.
Sehr gut.
Und gehe ich davon aus, dass wir dort in Lausanne 3-0 gehen.
Oh, jetzt aber.
Also, das ist mein Standard-Tipp. 3-0 ist immer mein Standard-Tipp zugunsten von Vaduz. Ich muss auch sagen, ich bin Liechtenstein geschädigt. Muss ich sagen, ich darf das auch erklären. Mit meinen Eltern in Chur aufgewachsen und Grosseltern vielfach am Sonntag Ausflüge ins Ländle gemacht, die sogenannten Sonntagsfahrten. Und ich glaube, die Leidenszeit, die muss sich jetzt irgendwann einfach mal auszahlen. Das heisst, man muss mir das zurückzahlen in Form von Sieg vom FC Vaduz.
Oh je, nein, also ich weiss nicht. Ich bin ja wirklich einmal in meinem Leben im Liechtensteinischen gewesen und habe es super gefunden. Es hat Knödel gegeben und irgendwie ein Aprikosendessert in dieser Landbeiz, wo man dann war über den Mittag. Schöner Sommertag. Fantastisch gewesen. Also es ist, ich möchte wirklich festhalten, dass es eine rein fußballerische Ablehnung vom FC Vaduz und alles, was er steht, dafür ist. Aber eigentlich ist es auch die richtige Saison jetzt, oder? Es darf niemand ins Stadion, also sprich, es brechen auch nicht Zuschauerzahlen bei den anderen Clubs ein, wenn Vaduz zu Gast ist, weil sowieso niemand kommen darf. Von dem her, ja, ich denke, jetzt machen wir das noch in Würde fertig. Lausanne bringt jetzt die Wende am Wochenende und dann ja, freuen wir uns auf den FC Vaduz in der Challenge League demnächst. Ich glaube, Es kann nur so rauskommen.
Ja, sonst müssen wir mal den FC Sion verabschieden, glaube ich. Da.
Gut, dem schadet es auch nicht,
sehr interessant, der CC in der Challenge League, ob er das überhaupt hinnimmt oder über alle verklagt. Wir werden es sehen. Wir müssen jetzt ganz schnell zum Endspurt kommen und den würden wir gerne mit Andreas auch noch durchziehen, weil dort kann man mal ja, mal nein sagen oder mal gar nichts.
Endspurt.
Der Endspurt. Das erste Thema ist der FC Bayern. In der Champions League zuerst mal wieder verloren seit langer Zeit. 2-3 gegen Paris Saint-Germain. Im Rückspiel müssen sie gewinnen. Schafft der FC Bayern das?
Ich gehe zuerst. Nein. Der Hans-Dieter Flick, DFB-Trainer in Spee, ich glaube, der hat jetzt schon mehr oder weniger den Überblick, dass er auf dem Absprung ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt Ruder noch mehr reist.
Ja, in dem Fall bin ich sicher, dass sie es schaffen werden.
Guter Mann.
Ich kann nicht sagen, wieso. Es ist einfach so eine Eingebung.
Ja, das ist sehr gut. Das ist ungefähr sehr die Analyse, die wir sowieso bieten, normalerweise hier. Also du fügst dich da nahtlos ein. Vom einen FCB zum anderen. Noch mehr Chaos vom FC Basel. Heute Nachmittag, am Montagnachmittag, wo wir aufnehmen, ist bekannt worden, der Besitzer und Präsident, Herr Burgener, verkauft jetzt seine Aktien an sich selber, beziehungsweise an die Holding, wo er mitbeteiligt ist dran. Und der David Degen muss jetzt laut Anstieg von Herrn Burgener seine Aktien mitverkaufen. Kommt irgendjemand noch draus? Das ist die einzige Frage, die ich habe zu diesem Thema.
Nein. Aber mit zunehmender Dauer interessiert es mich auch immer weniger. Sie sollen das Problem einfach irgendwie lösen und das machen, was sie am besten können, nämlich shooten. Oder im Moment nicht, aber dann wieder mal am besten können, shooten.
Ja, also ich bin eben Fußball nur sehr peripher und das ist jetzt noch mit Ausdruck dabei. Und FC Basel auch, gleichwohl FC Basel über Jahre enorm wichtig für den Schweizer Sport, einfach in der allgemeinen Wahrnehmung und Sport ist enorm wichtig und so sind dann eben einfach die Flaggschiffe, die man gerade am Start hat, enorm wichtig. Und da finde ich es halt schade, wenn man das irgendwie nicht besser ankriegt, dass man durchaus darf streiten nach Lust miteinander, aber möglichst vielleicht intern und dann mit irgendwelchen Beschlüssen erst dann an die Öffentlichkeit kommt.
Etwas, wo vielleicht uns gegenüber näher liegt, der Jonas Siegenthaler hat bei den Washington Capitals nicht mehr sogar getradet worden zu den New Jersey Devils. Was bedeutet der Trade für ihn?
Ja, also das ist von mir aus gesehen durchaus erfreulich für ihn. Er war eigentlich gut drin in Washington und dann haben sie in Boston den Zeno Chara mit 43 nicht nochmal unterschrieben für ein Jahr. Der ist dann stattdessen auf Washington gegangen, auf Kosten von Jonas Siegenthaler. Und New Jersey ist im Moment in einem Rebuild, wo Jonas Siegenthaler hat auch eine Geschichte mit dem Nico Hischier. Sind da zusammen die U20-WM haben sie es da gerockt gehabt. Und also, ich glaube, das ist ein absolut positiver Impuls für seine Karriere, dass er dort vielleicht sogar eine etwas grössere Rolle dann auch übernehmen kann.
Das wird es wahrscheinlich sein, oder? Er kommt jetzt mindestens bis Ende Saison mal auch so ein bisschen, eine Gelegenheit, über sich wieder mal zu zeigen, nachdem er nicht so furchtbar viel hat spielen. Hat, was wir können sehen, wie eigentlich als im dritten Verteidigerpaar, aber trotzdem eigentlich sehr eine solide Rolle gespielt. Jetzt ist wahrscheinlich die Frage, ob er gegen namhaftere Konkurrenz und mehr Eiszeit, über den noch gleich verhebt. Und ganz wichtig, New Jersey hat jetzt eigentlich das wichtigste Piece of Business erledigt, nämlich vor einem Expansion Draft wieder einen Schweizer zu holen. Das hat man schon vor, wann war es, wo Vegas reingekommen ist und sie den Mirko Müller geholt haben. Das gehört ja dort irgendwie auch zur DNA. Also das wäre damit auch abgehökelt. Golf haben wir uns wunderbar gestritten letzte Woche. Ein Name ist nicht gefallen in der Vorschau auf US Masters. Nehmen wir den von Hideki Matsuyama, der hat gewonnen. Und Dino, du kannst uns jetzt sicher erklären, wie das passieren
könnte. Der Name ist tatsächlich nicht gefallen. Hideki jahrelang immer zu den Favoriten gehört. Jetzt hat er 4 Jahre lang kein Turnier mehr gewonnen. Das ist er fast ein bisschen aus Rang und Traktanten gefallen. Man hat nicht mehr ein bisschen auf der Rechnung gehabt, aber nie mehr als Sieger, vor allem nicht bei grossen Turnieren, weil er natürlich auch noch nie eins gewonnen hat. Es war lustig zu schauen. Ich glaube, er hat zum richtigen Zeitpunkt seine Traumhalbrunde gespielt, am Samstagnachmittag eine 30er-Runde auf dem hinteren Teil von Augusta, wo sehr schwierig zu spielen ist, also 6 unter Paar. Und das hat eigentlich den Ausschlag gegeben. Dann hat er es können verwalten am Sonntag. Sicher nicht der Favorit gewesen. Ich glaube, wer da wirklich Geld auf den gesetzt hat, und die Leute gibt es immer, der wird einen schönen Reibach gemacht haben. Favoriten zum Teil, unser Dustin Johnson zum Beispiel, nicht einmal den Cut geschafft. Rory McIlroy, der am Strugglen ist, weil er den Bryson DeChambeau will kopieren mit seiner Abschlaggeschwindigkeit, hat völlig die Nerven verloren. Und zum Teil auch der Lee Westwood, glaube ich, wo man auch zu den Favoriten zählt, hat über 40-jährige Engländer, hat es auch nicht mehr gepackt. Also irgendwo Formschwankungen bei allen. Überraschend, dass so viele den Cut nicht geschafft haben. Und überraschend auch der Sieg vom Matsuyama, und ich entschuldige mich da an der Stelle dafür, dass ich den nicht genannt habe letztes Mal.
Ja, schade. Dafür haben wir über Vanille gelassen und über Herrn Spieth diskutiert. Das ist
ja gut, ich kann es heute noch nicht verstehen, wenn man Vanille, die Möwenpick Vanille Klasse, wenn man die nicht absolut klasse finden kann, da braucht es gar nicht viel dazu. Also, ich weiss es nicht. Wie siehst du das, Andreas? Vanille Klasse, unmöglich.
Also die Frage ist, wie kann man die nicht unglaublich finden?
Ja.
Also Vanille ist schon unglaublich, das ist eben ganz raffiniert.
Unglaublich langweilig, oder?
Nein, es ist
langweilig.
Das ist eine Geschmacksexplosion, ein Bucke im Maul, wo man gar nicht muss. Mit irgendwelchen Früchten und Birnen und Beeren hast gebracht. Was soll man da? Die sehr fein und dezent wirkend, ein Geschmacksbucke empfaltend Vanilleglasse muss man nicht noch mit irgendwelchen Preiselbeeren verschandeln.
Aber wie ist denn ein Sorbet? Ist das nicht so gut?
Ja, Sorbet bin ich nicht so fan.
Ich möchte aber gerade die Konfliktlinie hier eruieren.
Ja, nein, also du hast natürlich eigentlich, bist du genau zielsicher, oder? Steuerst zu auf auf Problemzonen sozusagen. Also ich würde jetzt sagen, Vanille ist total okay so als Begleiterscheinung von allem Möglichen, was eigentlich wirklich fein ist. Eben Äpfelstrudel mit Vanillesoße, super. Aber Vanillesoße allein, ja, ist halt einfach irgendwie Vanillesoße. Oder Himbeere, andere Beere, Sorbe, fantastisch. Der Herr Kessler wird jetzt wahrscheinlich aus Prinzip sagen, ja, Quatsch, keine Ahnung, zu wenig Rahm drin. Man kann ja Schlagrahm drauf tun, wenn es unbedingt muss sein. Das ist also etwas, was nicht nötig ist.
Aber wisst ihr, was Vanille im amerikanischen Sprachgebrauch
heisst? Das gibt oder? Mir ja recht.
Das ist. Ja, aber das ist. Aber, ja, aber das ist eben dann die Frage. Sind wir eben nicht Amerikaner und darum? Oder?
Verdammt. Der Herr Henni lockt mir das Glatte.
Ich möchte da moderieren.
Du machst es gut. Du machst es sehr, sehr gut.
Gut, die Frage ist ja nicht. Primarschulkonflikt klassisch ist Rahm oder Wassereis, oder? Also Rahm oder Wasserglasse. Es hat schon Schlägereien gegeben auf den Pausenplätzen, wenn einer mit der Rakete gekommen ist und der andere mit dem Garne. Ich glaube, so weit geht es nicht. Für mich entscheidet mehr der Geschmack und nicht der Aggregatzustand von dem Eis, ob der mit Rahm verfeinert worden ist oder nicht mehr kristallisiert. Nein, es geht mehr um den Geschmack. Aber militant sollte man das eh nicht austragen. Also Herr Gysi, beruhigen Sie sich wieder. Es wird jedes Klasse gerne entgegengenommen.
Nein, also für mich ist Vanille-Glasse, das ist so der FC Vaduz unter der Geschmacksrichtung. Ich glaube, man kann es so sagen, eigentlich interessiert es niemand. Tut da nicht wirklich weh, aber man ist auch froh, wenn es wieder etwas Richtiges gibt. Haben wir erwähnt, dass das Segment Endspurt heisst, wo man total schnell durch so Themen abhandeln und vorwärts macht und aufs Gaspedal drückt.
Ja.
Gut, Velo, noch ganz zum Schluss. Der Herr Vernier, das ist der ehemalige höchste Dopingjäger von Frankreich, ehrenwerter Beruf, hat in seinem neuen Buch ist es, wo er schwere Vorwürfe erhebt. Nämlich, er behauptet, der Lance Armstrong sei nicht nur mit Epo-Vollpumpen gewesen, sondern er habe sein Velo mit einem Motor ausgestattet, der ihm am Berg durchaus geholfen hat. Ich weiss nicht. Das erste Elektrovelo in der Geschichte.
Wann soll das gewesen sein? Also in den frühen 2000er Jahren. Wenn man heute das Elektrovelo anschaut, das siehst du immer noch jedes Velo, wo ein Elektro hat, das siehst du einfach. Und die sollen vor 15 Jahren schon in der Lage sein, diese hochgetunten Racing-Maschinen mit Elektromotoren gespickt. Nein, finde ich Quatsch. Du siehst auch nichts auf diesen Videos. Also jeder, der sagt, ich sehe es, wenn er... Nein, du siehst nichts. Du kannst heute mit den Videos alles machen, dass der dann beschleunigt. Also, das war schon top. Das Velo auch noch soll, also das wäre ja... Nein, ich glaube einfach nicht dran. Heute siehst du wahnwitzige Hausfrauen, die mit 70 der Limmagen entlang flitzen. Aber... Und diesen Velo siehst du es ja auch. Also, die sehen da massiv aus. Das gibt es nicht. Unmöglich, dass zu dieser Zeit die Velo mit Elektromotoren...
Ganz genau heranschaut. Wenn man ganz genau heranschaut, sieht man, wie der Armstrong hinter die Batterie wechselt in der Abfahrt. Man muss einfach ganz genau heranschauen. Nein, ich weiss nicht, das dünkt mir auch eher unwahrscheinlich. Aber ich finde, es ist eine gute Geschichte.
Das ist ein guter Weg zum Geld verdienen mit einem Buch.
Ja, und der Lance Armstrong, dem trauen wir ja grundsätzlich alles zu. Ist der Bösewicht. Bösewicht Nummer 1. Der ist sicher für nichts schade von dem her. Wenn einer, dann der.
Gut. Nimm es euch entgegen.
Hätten wir das geklärt? Ich weiß nicht, ob Andreas zu diesem Thema noch Insights hat.
Insights ist viel gesagt. Aber ich habe damals als Spieler habe ich damals immer getrunken, in jeder Pause aufs WC müssen. Und am Schluss, wenn sie gekommen sind von der Dopingkontrolle, konnte ich nie können. Dann musste ich als Höchststrafe mit dem Präsidenten im Privatauto heimfahren und so Spass.
Unangenehm.
Also, ja. Und von dem her sind mir die Dopingkontrolleure von Haus aus suspekt. Und dass die mit so einem Buch kommen, das passt eigentlich mal.
Ah, ich sehe. Jetzt wieder auf die Ambulanz schießen. Das ist brutal.
Also bin ich
halt. Hämmer's,
genau. Du kannst gut zielen, weißt du, mit dem Kreuz.
Jetzt aber. Noch etwas gelernt, hinten raus.
Ja gut, probiere mich halt da nahtlos einzufügen.
Nein, du machst es hervorragend. Wir sind durch.
Ganz gelungen beim Glassen.
Ja, wir sind durch. Nein, ist gut. Wir brauchen noch ganz kurz den Meistertipp. Ich glaube, ohne geht es nicht, oder? Ich sage Servette. Das kann dann niemand anders sagen.
Ich sage EVZ Porsche Dino sein.
Ja, dann sage ich. Nein, Lakers, das sage ich nicht. Das gefällt Toni euch nicht. Aber immerhin lerne ich mich so weit darauf aus, dass ich sage Bern. Und das würde, ich glaube, das würde so einen Zorn auslösen in der Schweizer Hockeyszene. Da werden alle wieder mit Neid hinführen kommen und sagen, ja, jetzt sind die Zeltig, jetzt werden die wieder Meister. Das wäre eine riesen Überraschung, gebe ich zu, weil die Mannschaft ist tatsächlich also nicht mehr so gut, wie sie mal war. Das wissen wir, aber die haben die Möglichkeit, zum eine Überraschung zu schaffen. Sage ich einfach mal Bern.
Sind wir gespannt, wer da recht behauptet. Ich habe den Eindruck, dass der Herr Henni ein sehr, sehr gutes Ross verwünscht hat, um in der nächsten Woche und Monaten draufzusetzen. Wenn wir schauen, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir müssen noch hinweisen auf unseren Wissenspodcast. Die Chance ist gross, dass wenn ihr es bis jetzt durchgehabt habt, dass ihr auch für einen Durchblick, so heisst das gute Teil, wo man auch auf YouTube kann schauen kann, in den nächsten Tagen auch für den zu haben seid, wenn wir euch wärmstens ans Herz legen. Ist, glaube ich, die dritte Staffel, wenn es soweit ist. Allerhand Phänomene, die da einmal mehr erklärt werden. Dazu selbstverständlich abonnieren dürfen wir uns, Spotify, Apple Podcast. Was es sonst noch gibt, Klagen und sonstige Beleidigungen bitte direkt an FC Vaduz, mit denen wenn wir nichts zu tun haben. Und für alles andere nächste Woche wieder ein bisschen weniger monothematisch. Merci vielmals fürs Zuhören. Danke vielmals, Andreas. Hat Spass gemacht.
Vielen Dank euch.
Bis gleich. Danke vielmals.
Gute Playoffs.